Ja, ich habe heute einen Text aus der Apostelgeschichte rausgesucht. Der ist in meiner Bibel überschrieben mit Petrus in Caesarea, Bekehrung des Cornelius. Also sicherlich eine Geschichte, die viele, wenn nicht alle von euch kennen. Ich möchte in Apostelgeschichte 10, das Kapitel 10 ist ein recht langes Kapitel, den letzten Teil eben mit dieser Überschrift mal lesen. Das ist ab Vers 25. Ich lese das nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Apostelgeschichte 10, ab Vers 25. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und er warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: Steh auf, ich bin doch nur ein Mensch. Während sie sich unterhielten, betraten sie das Haus. Petrus fand dort viele Leute versammelt. Ihr wisst ja, sagte er, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit einem Nichtjuden zu haben oder ihn gar zu besuchen. Doch Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als unrein oder unberührbar zu betrachten. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Nun möchte ich fragen, warum ihr mich geholt habt? Cornelius erwiderte: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser Zeit gegen 3 Uhr nachmittags. Plötzlich stand ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Schick Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Der wohnt bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus direkt am Meer liegt. Da habe ich sofort einige Leute zu dir geschickt. Und es ist sehr schön, dass du gleich gekommen bist. Nun, wir haben uns hier in der Gegenwart Gottes versammelt, um all das zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Da begann Petrus: Jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat. Es ist das Evangelium des Friedens, durch den der Herr über alle Menschen ist, nämlich Jesus, den Messias. Und ebenso kennt ihr auch die ganzen Ereignisse, die sich in Judäa zugetragen haben. Angefangen hat es schon in Galiläa, nachdem Johannes die Menschen zur Taufe aufgerufen hatte. Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm. Und so zog Jesus umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die vom Teufel tyrannisiert wurden. Wir sind Zeugen für alles, was er im ganzen jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Dann haben sie ihn ans Kreuz gehängt und getötet. Aber Gott hat ihn am 3. Tag wieder zum Leben erweckt und ihn als Auferstandenen präsentiert. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur den Zeugen, die Gott schon vorher dazu bestimmt hatte. Das waren wir, die mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er vom Tod auferstanden war. Jesus hat uns beauftragt, dem Volk Israel zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Sie bezeugen übereinstimmend, dass jeder, der an ihn glaubt, die Vergebung für seine Sünden erhält. Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nichtjüdischen Menschen geschenkt worden war. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Da sagte Petrus zu seinen Begleitern: Kann denn jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. So ordnete Petrus an, sie auf den Namen von Jesus, dem Messias, zu taufen. Dann baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Ja, langer Text, aber ich denke, die Geschichte kennt ihr. Wir befinden uns ja jetzt in der Apostelgeschichte, ist das sozusagen schon ziemlich die Mitte oder es geht auf die Mitte zu. Ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Also vielleicht eine kurze einleitende Gedanken. Es ging ja mit der Auferstehung Jesu los und dann werden die Evangelien im Grunde mit dem Missionsbefehl abgeschlossen. Also in den drei Matthäus, Markus und Lukas Evangelien gibt es immer einen Schlussvers oder einen Schlussteil, wo nochmal klar gesagt wird, dass die Jünger nach der Auferstehung erst in Jerusalem bleiben sollten, aber dann später auch hinausgehen sollten, die Leute taufen sollten und wenn sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten. Das kennen wir auch alle. Also Himmelfahrt und Pfingsten hat stattgefunden und in der Apostelgeschichte 1 wird das nochmal so explizit gesagt, bei der Himmelfahrt, da sagt Jesus dann, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1. Also die Jünger waren nach der Auferstehung erstmal in Jerusalem zusammen. Sie warteten auf den Heiligen Geist, der an Pfingsten dann gekommen ist. Sie setzten einen neuen Apostel ein, Matthias. Und an Pfingsten kam dieses Ereignis, was sich hier in Kapitel 10 wiederholt. Da reden auf einmal Leute in ungelernten Sprachen. Und für die Beisammenstehenden ist es ein Zeichen, insbesondere für die Juden. Also das war an Pfingsten so, aber auch hier in Caesarea bei Cornelius ist es so. Petrus hatte 6 Brüder mitgenommen aus Joppe und für die war das eigentlich ungeheuerlich. Es war schon ungeheuerlich, dass Petrus in dieses Haus gegangen ist. Also wir müssen uns das ja vorstellen, dass Reinheit und Unreinheit im Judentum doch eine strenge und ernste Sache war. Wenn man unrein wurde, kultisch unrein wurde, dann war man für gewisse Zeiten oder teilweise sogar ganz vom Gottesdienst ausgeschlossen, von der Verbindung, die zum Tempel, zu Gott hin bestand. Und insofern, das sagt Petrus ja eindeutig hier, eigentlich ist es gar nicht erlaubt, dass ich Kontakt zu einem Nichtjuden habe. Das war jetzt keine falsche Vorstellung von Heiligkeit oder Heiligung, sondern ich denke, das war auch richtig. Zumindest im Alten Testament. Wir sind jetzt aber an der Schwelle des Neuen Testamentes sozusagen. Wir sind nach Pfingsten, wir sind im Neuen Bund. Und diese Ereignisse, von denen Jesus gesagt hatte, die werden in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde passieren, da sind wir im Grunde auch schon fortgeschritten. Also in der Apostelgeschichte passieren ja in den ersten Kapiteln die Dinge in Jerusalem. Also das kann man ja mal kurz aufzählen. Also die erste Gemeinde entsteht, Kapitel 2 nach Pfingsten. Dann passieren Geschichten mit Johannes und Petrus, der Gelähmte an der schönen Pforte. Er wird geheilt durch die beiden. Johannes und Petrus bezeugen vor den führenden Juden im Hohen Rat, dass sie Christen sind, dass das Evangelium von Jesus Gültigkeit hat. Dann gibt es noch diese ernste Geschichte von Hananias und Sapphira. Dann gibt es die Befreiung aus dem Gefängnis. Dann werden die Diakone vorgestellt. Und die Ereignisse in Jerusalem enden dann eigentlich mit einer schrecklichen Sache, würde man sagen. Aber sie war offensichtlich von Gott geführt und gebraucht. Stephanus stirbt den Märtyrertod und durch die Verfolgung der ersten Christen bewegt sich die junge christliche Gemeinde in Richtung Samaria. Und das ist dann der zweite Ort. In Samaria predigt Philippus, er heilt, tut Wunder. Später kommen die Apostel nach Samaria und legen auch dort den Leuten in Samaria die Hände auf, die Jesus angenommen hatten, und der Heilige Geist kommt auch über sie. Dann kommt diese bekannte Geschichte auch von dem ersten Heiden, naja, vielleicht ist auch Cornelius hier der erste Heide, der Christ wird, der Kämmerer aus dem aus Afrika, sage ich jetzt mal so. Also dieser Finanzminister der Königin der Kandake, der war nach Jerusalem gereist und war dann auf dem Weg zurück auf der Straße nach Gaza, wird Philippus durch Gottes Geist hingeschickt und der bekehrt sich und der lässt sich sofort taufen. Der zögert überhaupt nicht, sondern Taufe scheint in der ersten Gemeinde etwas ganz Wesentliches zu sein. Und dann gibt es in Kapitel 9 von der Apostelgeschichte noch die Bekehrung von Saulus. Ja, und dann sind wir schon in diesen Ereignissen in Joppe, Caesarea. Also in Joppe hatte Petrus sich ja bei dem Simon, dem Gerber, aufgehalten. Am Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er da auch Urlaub gemacht. Ne? Haus am Meer mit Dachterrasse, guckt da runter und dann noch All You Can Eat. Ne? Also da kommt ja dieses Tuch aus dem Himmel und der Herr sagt zu ihm, schlachte und iss. Naja, das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, so war das natürlich nicht. Aber es gab in Joppe, dort wo Petrus sich aufgehalten hat, verschiedene beeindruckende Geschichten. Einmal die Heilung von Aeneas und die Auferweckung der Tabitha. Also Petrus war von Gott wirklich stark gebraucht worden. Aber dieser Punkt, das müssen wir wirklich nochmal verstehen, dass er zu einem Heiden ins Haus geht, war eigentlich No-Go. Und nochmal zurück zu Pfingsten. Petrus war der Prediger gewesen, der ja für das Volk Israel das Evangelium verkündet hatte. Und er hatte die Juden aufgefordert, umzukehren und an den gekreuzigten Messias zu glauben. Er hat diesen Schlüsseldienst von Jesus bekommen. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, in Matthäus 16, da ist ja diese bekannte Geschichte, wo Jesus die Jünger fragt, wer glaubt ihr eigentlich, dass ich bin? Und die Jünger sagen, naja, einige Leute, die erzählen, du bist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist, oder du bist Elias oder einer von den Propheten und so weiter. Und dann sagt Jesus, fragt nochmal nach, und was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus ist ja einer, der immer nicht den Mund halten kann. Er sagt, du bist der Christus, also der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt dann nochmal, das ist dir von Gott offenbart worden. Und dann ergänzt Jesus, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das hat natürlich verschiedene Ebenen. Einmal so eine individuelle Ebene, im seelsorgerlichen Bereich vielleicht. Da merkt man schon ziemlich schnell, bei den Jüngern oder bei Petrus hat das nicht so gut geklappt mit diesem Schlüsseldienst oder mit diesem Binden und Lösen. Denn in Kapitel 17 von Matthäus, da ist eine Geschichte, wo die Jünger dem fallsüchtigen Kind nicht helfen können. Da muss Jesus selbst kommen. Oder in Kapitel 18, da geht es ja um das Vergeben unter Brüdern. Da muss Petrus erstmal lernen, naja, einmal vergeben ist vielleicht ja ganz einfach. Nee, 7-mal, 70-mal, also im Grunde immer sollst du vergeben auf der individuellen Ebene. Aber hier in der Apostelgeschichte, da ist das Handeln von Petrus nicht individuell gemeint, sondern hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Petrus hat den Heiden die Tür zum Reich der Himmel aufgeschlossen. Er predigt das Evangelium. Der Heilige Geist hat die Heiden zur Versammlung Gottes hinzugefügt. Das konnte kein Mensch tun, sondern das kann nur Gott. Und später ist Paulus, das ist dann der Fortgang der Apostelgeschichte, derjenige, der diese Wahrheit verwaltet. Ihm ist das in besonderer Weise offenbart worden, das Evangelium des Heiles an die Nationen. Ja, wer ist nun im Konkreten nochmal dieser Petrus? Ich will nochmal, das ist mein zweiter Punkt, auf diese beiden Männer Petrus und Cornelius eingehen. Also ich denke, ihr kennt das alles. Trotzdem finde ich das nochmal gut, darauf hinzuweisen. Petrus ist wirklich ein bodenständiger Mensch. Der ist mit einem gesunden Menschenverstand ausgestattet. stattet. Er heißt Simon Bar Jona, Sohn von Johannes. Er hat einen Bruder Andreas. Vielleicht war er schon bei der Johannestaufe als sein Jünger dabei. Er war Fischer in Bethsaida, wo vielleicht sein Vater das Familienunternehmen hatte. Er hatte ein Haus in Kapernaum. Er war verheiratet. Er wurde als Menschenfischer berufen. Und er war einer von den Jüngern neben Jakobus und Johannes, die bei allen wichtigen Ereignissen immer dabei waren. Petrus ist temperamentvoll, er ist begeisterungsfähig. Er trifft Entscheidungen immer aus vollem ganzen Herzen. Und ja, er steht eigentlich in der Gefahr des schnellen Redens und Handelns. Also er ist nicht mit Bedachtheit vielleicht an der Stelle ausgestattet. Aber in unserer Geschichte hier, in der Apostelgeschichte 10, hilft ihm Gottes Geist aufs Deutlichste, wirklich bedacht zu sein und nachzusinnen. Aber Petrus ist eben vor allen Dingen Jude. Und diese Wesensart von ihm, unbedacht zu sein, oder einen Zwiespalt zu empfinden zwischen Wollen und Vollbringen, das zeigt sich ja in der Verleugnung des Petrus bei der Passion Jesu. Aber Petrus ist eben ein Jude. Er kannte das Gesetz und er war auch Christ. Ja, was bedeutet das für unsere Geschichte hier? Für Petrus ist es ein ganz wesentlicher Punkt zu lernen, dass alle Menschen, auch die Goyim, die Heiden, von Gott angenommen sind. Also, er kommt eigentlich aus einer ganz anderen Welt als dieser zweite Mann, Cornelius. Cornelius war sicherlich ein gebildeter Mann. Der hat Karriere gemacht. Er wird bezeichnet als Hauptmann. Das heißt, er war für mindestens 100 Leute irgendwie zuständig. Das heißt, er musste auch einen gewissen Bildungshintergrund haben. Und das war natürlich ein Römischer. Er war ja Römer. In Vers 1 von Kapitel 10 wird gesagt, dieser Cornelius hatte die italienische Schar befehligt. Man vermutet, dass das vielleicht so eine Eliteeinheit war. Also Cornelius war sicherlich jemand, der einen ganz anderen Hintergrund hatte als der Landmensch Petrus oder so. Der kam aus der Stadt, hatte auf jeden Fall den ganzen Kaiserkult auch gelernt, den römischen. Und das ist erstaunlich, in Vers 2 von Kapitel 10 wird Cornelius bezeichnet als fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Ja, das heißt, Cornelius hatte bemerkt, dass dieser römische Kaiserkult vielleicht nicht alles ist im Leben, sondern er hat gemerkt, er war jetzt stationiert in Caesarea. Caesarea ist eine Stadt südlich des Karmel an der Küste von Israel, nicht zu verwechseln mit Caesarea Philippi, das liegt weiter im Norden noch, wo diese Geschichte war, wo das Christusbekenntnis von Petrus stattgefunden hatte. Aber hier in dieser Kaiserstadt Caesarea an der Küste, da lebte der Cornelius und das merken wir auch in unserem Text. Er hatte dann ja in seinem Haus viele Leute versammelt. Ich denke nicht, dass das Menschen waren, die einen niedrigen gesellschaftlichen Stand hatten, sondern es waren wahrscheinlich Freunde und Bekannte von Cornelius, die auch der römischen gesellschaftlichen entsprechenden Schicht, aus der herkamen. Und Cornelius wird trotzdem als fromm und gottesfürchtig genannt, und zwar im Sinne des jüdischen Gottes. Also das heißt, Cornelius hatte etwas verstanden, dass der Gott der Juden besonders ist oder dass das Volk der Juden eventuell besonders ist. Auch, dass da steht, dass er mit seinem ganzen Haus dieser Religion oder diesem Glauben anhing, deutet für mich darauf hin, dass er auf jeden Fall sich anders verhielt als andere Römer im gleichen gesellschaftlichen Status oder so. Und eigentlich hätte er ja derjenige sein, der das Volk auch mit Polizeigewalt oder so ordnet und für Ordnung sorgt, vielleicht sogar die Juden unterdrückt. Das hat Cornelius offensichtlich nicht gemacht, sondern er hat sie noch mit Almosen versorgt. Also diese zwei verschiedenen Männer, Petrus und Cornelius, die treffen hier aufeinander. Interessant ist, dass Cornelius Petrus zuerst sich vor ihm niederwirft und ihn quasi anbetet. Petrus weist das von sich und Petrus erklärt auch nochmal, was sie eigentlich schon wussten, die Römer, dass er eigentlich gar nicht hier hätte hier sein dürfen. Also diese unglaubliche Botschaft, die Petrus jetzt hier bringen soll, muss eigentlich mit falschen Vorstellungen von Heiligung oder Heiligkeit und mit falschen Vorstellungen vom Evangelium aufräumen. Für Cornelius war im ersten Moment Petrus ein Heiliger. Und tatsächlich war es ja auch. Er war der Apostel, der leitende Apostel sogar in der ersten Gemeinde. Vielleicht einer, dem auch Ehre zukommt. In Joppe, bei dem Gerber, da wurde für ihn gekocht. Er durfte in einem Haus am Meer logieren. Also eigentlich hat Petrus da eine tolle Lage, ne? Er ist Leiter einer Gemeinde. Er genießt diese Gastfreundschaft bei Simon dem Gerber in Joppe. Aber andererseits sagte ihm sein Herr und Meister, schlachte und iss. Was soll das bedeuten? In dem Moment, als das passiert, da widerspricht er dem Herrn eigentlich. Also ich weiß nicht, ob uns das auch so klar ist. Ich hätte gar nicht den Mut vielleicht manchmal, Jesus zu sagen, Herr, das kann ich überhaupt nicht. Er widerspricht dem Herrn und sagt, ich habe noch nie etwas Unreines zu mir genommen. Das kann ich nicht machen. Und dann kommt dieses Tuch vom Himmel, wo der Herr Petrus zeigt, dass er etwas Neues zu lernen hat. Ja, nämlich, dass Gott alle Menschen annimmt und dass er alle Menschen zum Heil bestimmt hat. Und dass Petrus ja vielleicht ein gewisses Recht oder eine gewisse geistliche Freiheit an den Tag legt, ist auch richtig und gut. Aber wir sollten daraus vielleicht lernen, dass geistliche Freiheit oder geistliche Leitung nicht das Recht gibt, irgendwie zu tun und zu lassen, was man will. Sondern ein geistlicher Leiter sollte ja in erster Linie sich um die Freiheit des Evangeliums, um die Evangelisation bemühen. Und das tut Petrus hier dann auch. Also Petrus nimmt nicht für sich Dinge in Anspruch, die er vielleicht als Leiter auch hätte in Anspruch nehmen können, sondern er dient dem Evangelium und lässt sich von Gott, von Gottes Geist verändern. Das finde ich auch nochmal wichtig, wenn wir über unsere Gemeinde vielleicht oder über geistliche Leiterschaft nachdenken. Wer sind die Starken oder die Schwachen im Glauben? Also offensichtlich war Petrus ein Leiter, aber er war auch der Schwache im Glauben. Ihm musste erst neu gezeigt werden, dass seine eigene Heiligkeits- oder Heiligungsvorstellung vielleicht nicht die gleiche ist, die Jesus hat. Lassen wir uns also darauf ein, Neues zu lernen. Durch Gottes Geist. Also, dass ich nicht, wenn ich dem Herrn diene, habe ich das Heil sicher und ich kann quasi tun und lassen. Ja, was? Nicht, was ich will, sondern was der Herr will. Das ist ja im Grunde das Evangelium. Die Botschaft, dass Jesus der Herr ist, das verkündet Petrus auch hier den Heiden in Caesarea. Er erzählt ja die ganze Geschichte, die passiert ist von Jesus. Und interessant finde ich, dass Petrus nicht sagt, Gott liebt dich oder Gott liebt euch. Ihr seid einfach angenommen. Im Ergebnis ist es schon das, Aber er sagt es nicht, sondern Petrus sagt, Jesus hat uns beauftragt, dem Volk Israel zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Ich weiß nicht, ob wir das hören können oder auch, wenn wir den Auftrag der Evangelisation haben, ob wir das verkündigen. Also ich habe jetzt nicht den Auftrag zu sagen, du gehst verloren und Gottes Gericht kommt oder da in der Fußgängerzone in Hamburg steht ja manchmal jemand mit einem Kreuz und verkündet Jesus, aber auch irgendwie in einer Form, wo man manchmal denkt, der macht den Leuten Angst oder so, ne? Er verkündet das Gericht. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, Angst zu machen, aber wir sollen das ganze Evangelium verkündigen. Wir sollen auch nicht ein weichgespültes Evangelium verkünden, so nach dem Motto, alles ist egal, Gott liebt jeden so, wie er ist. Das tut Gott auch, aber Gott ist auch der Richter. Jutta hat es vorhin auch gesagt, wir werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Lassen wir uns vom Heiligen Geist und von Gottes Wort zeigen, was wahre Heiligkeit und Heiligung ist. Petrus musste sich da korrigieren lassen an dieser Stelle. Und ich denke, wir alle, ich musste mich schon häufig korrigieren lassen in meinen Vorstellungen, die ich von Gott oder von Jesus, von der Gemeinde hatte, auch von Reinheit, Unreinheit und Heiligkeit. Vor allen Dingen, interessant ist, dass Petrus im Grunde ja auch jemand ist, der Barmherzigkeit schon wiederholt von Jesus erfahren hat nach seiner Verleugnung. Er hat Jesus dreimal verleugnet und trotzdem darf er die Gemeinde führen und trotzdem darf er das Evangelium verkünden und wird würdig geachtet, Teil der Gemeinde zu sein. Ja, also, was ist nach der Bibel gute Botschaft? Ich denke, für Cornelius ist das Besondere gewesen, vorher war er irgendwie ein Geduldeter, genauso wie der Kämmerer. Im Grunde, der Kämmerer hatte ja gar kein Recht, nach Jerusalem und in den Tempel zu kommen, weil er wahrscheinlich ein Eunuch war und ein Verschnittener durfte gar nicht in den Tempel kommen. Trotzdem, der Kämmerer kommt zurück auf seiner Rückreise, da am Gazastreifen, da hat er die Jesaja-Rolle vor sich und liest die und er ist begeistert, dass im Jesaja deutlich wird, Jesus liebt jeden, auch den Verschnittenen. Da gibt es auch eine Stelle im Jesaja, ich glaube, das ist Kapitel 51 oder so, wo steht, dass auch der Eunuch bei Gott angenommen sein wird in einer gewissen Zeit. Und bei Cornelius hier ist es genauso. Cornelius ist überrascht, einerseits natürlich, andererseits vielleicht auch nicht, weil er ja schon versucht hat, mit Gott zu leben. Er hat Almosen gegeben, er hat regelmäßig gebetet, er hat sogar gefastet. Ich glaube, Fasten ist etwas, was gut ist, aber es ist kein Gebot. Also auf das Fasten von Cornelius hin ist der Engel gekommen und hat ihm gesagt, lass Petrus rufen. Umgekehrt, Petrus hat auch gebetet auf dem Dach da und hat nicht gefastet, sondern er hat Hunger bekommen und auch diesen Hunger gebraucht Gott. Also beides kann Gott gebrauchen. Für Cornelius ist es auf jeden Fall eine neue Erkenntnis, dass er jetzt, und das hat gar nicht lange gedauert, hier in unserem Text wird das ja im Grunde in zwei Versen gesagt. Petrus sagt, die Propheten bezeugen übereinstimmend, dass jeder, der an Jesus glaubt, die Vergebung für seine Sünden erhält. Und dann, während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Da habe ich mich gefragt, die Überschrift heißt Bekehrung des Cornelius. Wo hat der sich da bekehrt? Er hat gar kein Sündenbekenntnis abgelegt oder hat ja gar nichts irgendwie reagiert. Er hat einfach gehört, ich gehöre dazu, wenn ich glaube an Jesus. Und so einfach ist es. Und diese Tatsache, ob Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle gleich. Unser Gott macht keinen Unterschied. Unser Gott hat ein großes Herz. Dieses Lied singe ich ganz oft mit den Kindern im Kindergottesdienst. Das ist die Botschaft, die Petrus im Grunde Cornelius verkündet. und die auch uns begeistern sollte. Ne? Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Man könnte ja im ersten Moment denken, naja, der Cornelius war halt ein Frommer. Deswegen schickt Gott den Engel. Also hat Cornelius ja vielleicht doch ein bisschen was dazu getan, dass das Evangelium letztendlich bei ihm gelandet ist. Ich glaube, da machen wir uns das zu einfach. Es ist schon so, dass die Menschen, die zum Glauben finden, ganz oft eine Vorgeschichte haben. Aber im Letzten tut es das Hören des Evangeliums und das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das predigt ja Petrus auch in aller Deutlichkeit. Er sagt, sie haben ihn ans Kreuz gehängt und getötet und er ist wieder auferweckt worden. Das ist die gute Nachricht. Jesus lebt und ist der Herr für jeden. Für den, der es glaubt, aber auch für den, der es nicht glaubt. Einmal ist Jesus der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote. Ja, Cornelius ist auch ein Mensch, der gewohnt ist, Befehle auszuführen. Ich glaube, deswegen hat er auch irgendwie ein offenes Herz für Gott gehabt, weil er gemerkt hat, es muss noch etwas geben, was über mir steht. Und deswegen hat er vielleicht auch erkannt, dass der Kaiserkult nicht alles ist. Ich möchte noch einen letzten Punkt in meiner Predigt bringen. Zum einen, was ist die Folge von dieser Geschichte hier? Was ist dieses Geheimnis, was Paulus später verwaltet, nämlich das Geheimnis, dass die Heidenchristen zur Gemeinde Gottes dazugehören? Und das Zweite, die Taufe. Also nochmal zwei kurze Unterpunkte. Wir hatten auf der Gemeindefreizeit den Epheserbrief angeguckt und auch im Hauskreis lesen wir momentan Epheserbrief. Mich begeistert das immer wieder, dass Paulus diese Tatsache, dass die Heidenchristen dazugehören, so stark beschreibt und dass er sagt, dass es ein Geheimnis ist, das früher verborgen war. Ich lese das einfach nochmal vor. Ihr wart einst die Nation im Fleische, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Ihr wart zu jener Zeit ohne Christus. Ihr wart entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Ihr wart Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist Cornelius' Zustand, obwohl er ein frommer Mensch war. Und das ist auch unser Zustand als Christen in Bad Oldesloe oder als noch nicht Christen in Bad Oldesloe. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn Jesus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Also das, was im Tempel in der Stiftshütte getrennt war, Vorhof der Heiden und Vorhof der Juden. In die Gegenwart Gottes konnte sowieso niemand kommen, nur der hohe Priester einmal im Jahr. Das ist durch Jesus Christus neu geworden. Der Vorhang ist zerrissen, zum einen zum Allerheiligtum, zum anderen Heiden und Israel sind eins. Dann schreibt Paulus noch, ihr seid nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und später, die aus den Heidenvölkern sind Miterben und Miteinverleibte, Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium. Das finde ich besonders. Stellt euch das mal vor, wir müssten noch das ganze jüdische Gesetz halten. Also zum einen ist es gut, das Gesetz, aber stellt euch das vor, so wie orthodoxe Juden in Israel momentan leben, die jetzt ja auch neuerdings zum Militärdienst eingezogen werden, aber rein und unrein zu unterscheiden, koscher zu kochen und so weiter und so fort. Manches davon ist auch nicht biblisch, aber vieles davon entstammt ja wirklich dem Gesetz und der Bibel. Wir dürfen aus Gnade dazugehören. Und davon sollen wir sprechen. Der Friede, den der Heilige Geist uns gibt, der ist da. Und Petrus hat das erfahren, obwohl er auch Widerstände in dieser Geschichte überspringen musste. Es war für ihn nicht selbstverständlich, einfach hinzugehen und zu sagen, Herr, du hast es gesagt, ich mache es einfach mal. Sondern er musste durch den Widerstand hindurch und Gott musste ihm in einer Vision, in einem Gesicht zeigen, was er vorhatte. Und erst im Laufe der Handlung begreift Petrus, dass das etwas ganz Neues ist, dass die Heiden auch Christen sein können. So, dann hatte ich jetzt zum Schluss noch gesagt, Taufe. Petrus sagt diesen Satz, kann denn jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe verweigern? Ja, ich denke, wir sollten niemanden Wasser zur Taufe verweigern. Wir sollten einladen, Menschen Jesus als ihren Herrn anzunehmen und ihm zu folgen und sich auch taufen zu lassen. Ich habe mal geguckt, dieses Wort Baptismus oder Baptisma, Taufe, das kommt ganz oft im Neuen Testament vor, aber als Substantiv kommt Taufe eigentlich nur 4-mal in den Lehrbriefen vor. In der Apostelgeschichte kommt es häufiger vor. Es sind 4 Stellen und diese 4 Stellen möchte ich schließen, weil ich glaube, das ist genau das, was Cornelius erfahren hat und was ich hoffe, was auch jeder von uns hier erfahren hat oder erfahren will. In Römer 6 schreibt Paulus, wir sind nun mit Jesus begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und in Epheser 4 schreibt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Also Taufe ist nicht was Trennendes, sondern was Verbindendes. Im Kolosser 2 wird die Taufe verglichen mit der Beschneidung. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und ihr seid vollendet worden in Jesus, der das Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt ist. In welchem ihr auch beschnitten worden seid, nicht mit einer mit Händen geschehenen Beschneidung, indem ihr in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, sondern in der Beschneidung des Christus. Mit ihm seid ihr begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Musste sich Cornelius jetzt beschneiden lassen? Müssen wir uns beschneiden lassen? Natürlich nicht. Das wissen wir schon. Das ist schon längst bei uns irgendwie angekommen. Und doch drückt die Taufe in diesem Vergleich in Kolosser 2 aus, dass es ein wichtiger Schritt ist, sich taufen zu lassen. Es geht nicht darum, ein Gesetz um die Beschneidung oder um ein gesetzliches Erfüllen von Vorschriften, auch nicht von Heiligungs- oder Glaubensvorschriften, was wir als Baptisten vielleicht meinen, ne? Aber wenn jemand zum Glauben kommt, wenn er erkennt, das Evangelium gilt für mich, dann ist die natürliche Folge, ich lasse mich taufen. So war das beim Kämmerer auch. Der Kämmerer, der reist an der Straße, versteht auf einmal Jesaja, als Philippus ihm das erklärt. Und als er es verstanden hat, sagt er, ich will mich taufen lassen. Und eine letzte Stelle, die jetzt von Petrus stammt, aus dem 1. Petrus 3. Da schreibt Petrus ab Vers 17, Es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren, als der Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde. Hier ist die Arche das Bild auf die Taufe, in welche wenige, das sind, ist acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Dieses Gegenbild rettet auch euch jetzt. Das ist die Taufe, in Klammern, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott, durch Auferstehung des Jesu Christi, der in den Himmel gegangen zur Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Also wenn jemand das begehrt, ein gutes Gewissen vor Gott zu haben, und wenn er den Weg dazu erkannt und verstanden hat, dann gibt es keinen Hinderungsgrund mehr für eine Taufe. Ja, jetzt könnte man eigentlich sagen, wer will sich taufen lassen, ne? Denkt einfach mal drüber nach. Bei dem Kämmerer war es so, er hat das einfach gehört, bei Cornelius war das so, im Hören, in dem Petrus die Worte sagt, bekommt er den Heiligen Geist auf die Ansprache Petrus hin und Petrus verweigert die Taufe nicht. Er hätte ja sagen können, na, ihr müsst euch erst beschneiden lassen. Hat er aber nicht. Und dafür musste Petrus sich im nächsten Kapitel, Kapitel 11, rechtfertigen. Ja, ich wünsche mir, dass wir neu erkennen, wie groß dieses Geheimnis ist, was Petrus hier aufgeschlossen hat, dass die Heidenchristen dazugehören. Gott liebt alle Menschen. Er guckt nicht auf die Person. Und es ist auch nicht so, dass Cornelius sich das mit Frömmigkeit hätte verdienen können. Und doch ist es ja wie bei den alttestamentlichen Gläubigen. Sie leben mit Gott aus Glauben heraus. Und das sieht Gott auch. Es ist für mich in der Vorbereitung auch nochmal ein wichtiger Punkt gewesen. Gott gleitet nichts aus der Hand. Gott geht souverän auf Petrus zu und auch auf Cornelius zu. Lest vielleicht einfach nochmal nach Kapitel 10 Apostelgeschichte. Damit möchte ich schließen.